und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 25, noch gut drei Wochen, bis sich endlich wieder jemand für Politik interessiert, nämlich nach dem Finale der Fußball-EM. Hier ist Berlin! Berlin! Hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Sieben Geier und er hat sich für diese neue Runde unseres Podcasts qualifiziert und damit verlängert sich automatisch auch mein Vertrag bis 2025. Ich sage danke, Andreas Niesmann.
Laola. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Fans hier bei unserer
Und Faninnen
bei unserer kleinen Podcast Ausgabe live aus dem Olympia oder der Nähe des Olympiastadions.
Ja, in der Nähe, aus Berlin.
Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, heute zwei spitzenmäßigen Korrespondenten in Europas wichtigsten Hauptstädten nach Berlin zuzuhören. Und mit den beiden reden wir über folgende Themen dieser Woche.
Den Raum eng machen.
Wir dröseln auseinander, was hinter der Debatte um die Streichung des Bürgergelds für ukrainische Flüchtlinge steckt und was die Union sich davon verspricht.
Fliegender Wechsel in England.
Der London-Korrespondent des Spiegels, Jörg Schindler, erklärt uns, was der britische Premier Rishi Sunak sich von den überraschenden Neuwahlen in Großbritannien verspricht und warum es schiefgehen wird.
Und Eigentor durch Frankreich.
Die Paris-Korrespondentin des RND, Birgit Holzer, erklärt uns, was sich der französische Präsident Emmanuel Macron von der überraschend ausgerufenen Neuwahl in Frankreich verspricht und warum es
herrlich. Ich finde diese Fußballstimmung, in der wir sind, finde ich gut. So, ohne Bier noch, muss man auch dazu sagen.
Ja, es wird jetzt auch wieder die Nationalhymne gesungen in den Stadien, auch von den Fans. Wolltest du mal?
Entschuldigung. Nicht nur die Stadien sind voll und die Fans, sondern es war auch eine volle Woche. Ja? Und zwar nicht nur wegen der Fußball-WM. Und das, dafür kommen Sie ja hier zu uns in diesen seriösen Politik-Podcast, damit Sie auch erfahren, was in der Welt der Politik los war. Also erstens, die Ampel kriegt einen neuen Chef.
Huch.
Ja, genau. Ja, nicht die im Bund, sondern die in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer zieht sich zurück und übergibt an ihren bisherigen Arbeitsminister Alexander Schweizer. Und ich sage, das zeigt wahre Größe. Also der zeigt wahre Größe. 2,06 Meter ist der Mann.
Ich weiß das. Ich habe schon mal einen Kaffee mit ihm getrunken und habe mich sehr klein gefühlt.
Und das will einiges heißen, weil neben dir fühle ich mich ja sonst immer klein. Und apropos klein. Jetzt kurz vor den Neuwahlen, muss man sagen, wackelt noch eine Bundesministerin, Bettina Stark-Watzinger von der FDP, die
Bildungsministerin.
Na, hätten Sie es gewusst. Also falls Sie die gekannt haben, dann liegt es sicher daran, dass sie diese Woche Schlagzeilen gemacht hat, indem sie ihre Staatssekretärin rausgeschmissen hat. Die hat nämlich intern prüfen lassen, ob man pro-palästinensischen Uniprofs den Geldhahn abdrehen kann. Das ist total krass. Dann müssten die ja echt ihre Forschung allein aus Finanzgeschäften und Diamantenhandel finanzieren.
Grüße gehen raus an Dr. Richard David Precht. Und natürlich am Donnerstag, da war die Ministerpräsidentenkonferenz, die Regierungschefs von Bund und Ländern feierten den UN-Weltflüchtlingstag, der jedes Jahr am 20. Juni stattfindet und der wurde feierlich begangen, indem wir überlegt haben, wie wir diese Flüchtlinge schneller wieder loswerden können.
Ja, und nächstes Mal, glaube ich, bin optimistisch, können vielleicht schon ein paar gemäßigte Taliban damit am Tisch sitzen.
Das ist zumindest das, was die Ministerpräsidenten sich vorstellen, wenn die dann ihre Gefährder und Straftäter zurücknehmen.
Das wäre der Deal. Gut, aber da sind wir schon halb in diesem sumpfigen Thema Abschiebungen. Kriegsflüchtlinge, wie gehen wir mit denen um? Das war für mich ganz klar die Debatte der Woche. Es war nämlich auch noch Innenministerkonferenz von Bund und Ländern Mitte der Woche und da haben die Innenminister mehrere Länder vorab und auch dort gefordert, Unionsleute, aber auch SPD-Leute, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kein Bürgergeld mehr kriegen sollen.
Hm. Die Debatte kennen wir ja schon lange, aber was ist die Alternative? Sollen die betteln gehen oder?
Nein, sondern die sollen erstmal Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. Das ist nämlich weniger Geld. Ja, da sagt zum Beispiel der Innenminister von Brandenburg, Michael Stübgen von der CDU, der ist gerade Chef der Innenministerkonferenz. Das Bürgergeld ist auch zu viel und deswegen ein Bremsschuh für die Arbeitsaufnahme der Ukraine.
So, und bevor wir uns jetzt anfangen, lustig zu machen und alle glauben irgendwie, wir nehmen dieses Thema nicht ernst, wir nehmen es natürlich ernst. Und es gibt ja auch einen ernsten Hintergrund, nämlich der, dass ukrainische Flüchtlinge sich nicht so in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren, nicht so viele Jobs aufgenommen haben bislang, wie man gedacht hat. Und die Konservativen sehen einen der Gründe dafür in dem hohen Bürgergeldbezug.
So, jetzt
kommt das Aber.
Ich habe das so verstanden, dass die Ukrainer ja auch deswegen keinen Asylantrag stellen sollen, weil die A sowieso bleiben dürfen, weil sie nicht in den Krieg zurückgeschickt werden können, und B, Bürgergeld kriegst du ja nur, wenn du dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellst, aber keine Arbeit findest.
So ist das, genau. Und das war die Idee der Ampel ursprünglich, dass man gesagt hat, okay, die Ukrainer dürfen sowieso alle hier bleiben, sie genießen subsidiären Schutz. Es gibt auch auf EU-Seite die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie.
Das heißt, alle EU-Länder haben gesagt, Ukrainer dürfen in den Ländern bleiben.
Genau, so kann man das sagen. Und dann hat die Ampel gesagt, na, warum sollen die jetzt alle noch einen Asylantrag stellen und dann einen subsidiären Schutz bekommen? Und dadurch setzen wir dann einfach mal das BAMF, das berühmte Bundesamt für Flüchtlinge, über Monate schachmatt, weil die müssen dann 1 Million zusätzliche Anträge bearbeiten, die am Ende sowieso alle genehmigt werden. Und deshalb lass uns doch einfach sagen, okay, wer aus der Ukraine kommt, kann hier bleiben, kriegt einen Aufenthaltstitel und ist damit sofort für den Arbeitsmarkt verfügbar und Nebenwirkung oder halt damit verbundene Wirkung, bekommt dann halt Bürgergeld und nicht mehr Beträge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, weil er ist ja kein Asylbewerber mehr.
So, dann stellen sich ja ganz viele Fragen. Die eine ist, wenn es da eine EU-Richtlinie gibt, dürfen wir dann überhaupt die Ukrainer dazu zwingen, Asylanträge zu stellen? Müssen wir das nicht nach EU-Richtlinie, der Deutschland ja auch zugestimmt hat und deren Verlängerung Deutschland auch zugestimmt hat, müssen wir denen nicht sowieso hier einen Aufenthalt genehmigen?
Wahrscheinlich ist das so, aber man kann schon, wenn man das wirklich gerne möchte, ein paralleles Asylverfahren starten. Da wäre Deutschland frei, zumindest sagt es das Innenministerium. Man könnte diese Doppelstruktur sich also durchaus leisten, wenn man das wollen würde, und hätte dann den Effekt, dass die Menschen tatsächlich länger im Asylbewerberleistungsgesetz festhängen würden. Das heißt, sie bekämen dann tatsächlich auch weniger Geld als im Bürgergeld. Aber
man würde auf Zeit spielen, man würde sagen, immerhin kriegen sie dann für die Zeit, wo das BAMF, was dann überlastet wäre und zusammenbricht, genau. Wir erinnern uns an 2016, ja, wo alle möglichen Leute dem BAMF helfen mussten, Arbeitsvermittler, alle wurden dahin, wir müssen die Asylverfahren verkürzen, damit das schneller geht, damit die Leute schneller klar. Das machen wir jetzt, führen wir jetzt absichtlich herbei, sagt die CDU, damit in der Zeit, wo das geprüft wird und die Ukrainer warten, sie weniger Geld kriegen.
Das würden die Konservativen jetzt natürlich mit Abscheu und Empörung zurückweisen, aber darauf liefe es, glaube ich, tatsächlich hinaus, was sie da fordern. Also ich lege mich fest, das ist eine absurde Scheindebatte, die wir da führen seit Monaten oder die Konservativen da führen vor allen Dingen. Allerdings vor dem ernsten Hintergrund, den ich am Anfang des Gesprächs schon gesagt habe, wir sind bislang nicht sonderlich gut dabei, die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland in den Arbeitsmarkt zu bringen. Da gibt's eine Menge Gründe für. Viele sind auch Mütter von Kindern dieser Flüchtlinge. Also ein Drittel sind, glaube ich, sowieso Kinder. Das heißt, die können gar nicht arbeiten. Und viele sind dann die begleitenden Mütter. Und da fehlt es oft an Sprachkenntnissen und es fehlt oft an Kinderbetreuung. Und solange das nicht da ist, wird das natürlich schwer mit der Arbeit.
Und wenn wir die alle zum Arbeiten zwingen könnten, würden dann nicht Kita-Plätze fehlen und dann würde dann nicht Steffen Bilger von der CDU twittern, die Ukrainer nehmen uns die Kita-Plätze weg. Ach Moment, hat er jetzt schon getwittert. Na gut. Nee, also es ist wirklich irgendwie eine komische Debatte. Auch der Punkt, dass das jetzt von der CDU so verhandelt wird, dass das eine Fehlentscheidung der Ampel sei, weil wir haben schon gesagt, Ministerpräsidentenkonferenz, die war es auch, die kurz nach Kriegsausbruch genau dieses beschleunigte Verfahren schon beschlossen hat. Das war eine Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern, also die Ampelregierung war beteiligt, aber auch die Länderchefinnen und Länderchefs, von denen jetzt viele sagen, war eine Fehlentscheidung.
Ja, jetzt muss man aber einen Punkt machen, finde ich, zur Ehrenrettung. Und zwar, damals gab es natürlich eine riesige Welle der Solidarität und
tolle Ehrenrettung, die Solidarität mit den Kriegsopfern ist vorbei.
Naja, die sagen wir mal so, wir haben, glaube ich, damals gedacht, dieser Krieg könnte möglicherweise etwas schneller zu Ende gehen. Und das ist ja auch ein Teil der Anerkennung von Kriegsflüchtlingen, dass sie, wir erinnern uns an die Balkankriege, in dem Moment, wo Frieden herrscht, wieder zurückkehren müssen, eigentlich mal in der Theorie. Jetzt merken wir, dieser Ukraine-Krieg kann auch noch einige Jahre dauern. Die Ukraine ist ein riesengroßes Land, das größte Land Europas, also nach Russland. Und es gibt schon Leute, die sagen, naja, es gibt Orte dort, da ist es in Wahrheit nicht so sonderlich gefährlich, weil da finden praktisch kaum Kriegshandlungen statt. Und die Frage muss natürlich schon erlaubt sein, wenn dieser Krieg noch 5 Jahre dauert, im Osten und Süden des Landes, können trotzdem die ganze Zeit alle Ukrainer, egal wo sie wohnen, jederzeit sofort nach Deutschland kommen und einen Aufenthaltstitel bekommen. Und ich glaube, diese Frage will die Union eigentlich diskutieren, traut es sich aber noch nicht, das so offen auszusprechen. Und deswegen macht man das so auf diesem komischen Umweg. Darüber einmal zu reden, das fände ich legitim, aber da müsste man sich halt ehrlich machen.
Und das wäre wirklich eine ganz neue Debatte, weil das in einzelne Landesteile, die insgesamt als im Kriegszustand eingestuft werden, abgeschoben wird, ist ja wirklich die Ausnahme. Also das gibt es regelmäßig ja nicht.
Ja, zumal ich glaube, man will bislang, das Letzte, was man will als deutsche Politik, ist natürlich Ukrainerinnen und Ukrainer abzuschieben. Ja? Also das ist nicht das Signal, das man senden möchte in diesen Kriegstagen. Und das kann ich auch verstehen, da spricht auch was für, das nicht zu sein.
Ja, ich glaube, es ist sogar noch komplizierter, weil die ganze Debatte hat ja angefangen mit der Frage, wie gehen wir eigentlich mit den wehrfähigen männlichen Ukrainern in Deutschland um, weil wir schicken Waffen an die ukrainische Front, aber wir tun nichts dagegen, dass Männer, die dort eigentlich Wehrpflicht leisten müssen, abhauen und zu uns kommen, um nicht kämpfen zu müssen. Und das war ja, glaube ich, so ein bisschen der Ursprung dieser Debatte, dass nämlich jemand gesagt hat, naja, sollen wir denen nicht zumindest das Bürgergeld streichen, damit sie quasi keinen finanziellen Anreiz haben, hier zu bleiben. Das ist natürlich relativ materialistisch gedacht. Jemand kommt nach Deutschland, weil er nicht im Krieg kämpfen will, weil er Angst um sein Leben hat. Und sagen wir, ja gut, dann kürzen wir dir das Geld. Vielleicht hast du dann Lust drauf, sich an die Front zu stellen. Ich glaube, das ist so einfach ist es nicht.
Nee, ich glaube auch, dass es nicht funktioniert. Und die Debatte ist natürlich auch aus ethischen Gesichtspunkten wirklich ultra schwierig zu führen. Also wollen wir als Deutsche wirklich Leuten sagen, so, ihr müsst jetzt kämpfen. Wenn die das nicht möchten, nicht wollen, I don't know, schwierige Debatte. Carlo Masala, den wir hier im Podcast auch schon mal zu Gast hatten, hat dazu getwittert, sinngemäß, wir haben in Deutschland eigentlich nicht die Tradition, dass wir anderen Ländern dabei helfen, ihre Wehrpflicht durchzusetzen und das dafür gibt es auch ganz gute Gründe, dass wir das nicht tun.
Also unterm Strich können wir sagen, das Thema ist schwierig und komplex und dass es jetzt so zugespitzt wird, das riecht regelrecht nach Wahlkampf. Und huch, in Sachsen, in Thüringen und Brandenburg ist ja direkt nach den Sommerferien Landtagswahl angesetzt. Wahrscheinlich spielt das irgendwie in der ganzen Debatte noch. Und wer weiß, vielleicht kommen ja auch bald Neuwahlen im Bund.
Ausschließen kann man es nicht, weil es gibt ja Vorbilder, die das schon gemacht haben, wie zum Beispiel in Frankreich und in England. Da finden ja jetzt auf einmal Neuwahlen statt, die beide eigentlich nicht im politischen Kalender standen. Und auf Bundesebene sind wir noch nicht ganz so weit, muss man sagen. Aber wir glauben, es lohnt sich jetzt schon mal zu gucken auf die beiden Seiten des Ärmelkanals. Und das machen wir jetzt. Und da holen wir unsere beiden Gäste dazu.
Duell der Woche.
Im Weltenchaos zwischen Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg und Ampel-Krieg haben wir in Deutschland ja fast ein bisschen aus den Augen verloren, dass es davor ein Land gab, das auch verlässlich für Chaos gesorgt hat und das nun vor einer neuen Ära steht, das Vereinigte Königreich oder wie man scherzhaft sagt, Großbritannien. Noch vor 7, 8 Jahren hat das Land ja täglich die Schlagzeilen auch hierzulande bestimmt, seit der damalige Premierminister und heutiger Außenminister David Cameron 2016 ein Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union abhalten ließ und, anders als er gedachte, sozusagen aus seiner Sicht verlor, also die Briten stimmten knapp für den Brexit und zudem kam es nach quälend langen Verhandlungen dann zum 31. Januar 2020 und seitdem beobachtet unser nächster Gast, was das alles mit dem Land gemacht hat. Er war 16 Jahre lang Redakteur der Frankfurter Rundschau, wechselte dann 2012 zum Spiegel, zunächst als Hauptstadtkorrespondent für innere Sicherheit. Er hat den Wächterpreis der Deutschen Tagespresse und den Henry-Nannen-Preis gewonnen und mehrere Bestseller geschrieben und ging dann 2017 für den Spiegel als UK-Korrespondent nach London. Nach 7 Jahren hat er sich nun von dort mit einer langen Rundreise-Reportage von Lost in Schottland nach Hope in Mittelengland verabschiedet und das ist unsere letzte Chance, dass wir uns von ihm noch einmal Großbritannien erklären lassen. Ich begrüße meinen guten Freund Jörg Schindler. Hallo.
Hallo Steven, grüß dich.
7 Jahre London-Korrespondent und jetzt zum Abschluss die Reise von Lost nach Hope. Ging es eigentlich seit du da warst die ganze Zeit nur abwärts in UK oder gab es auch mal Hope?
Nicht wirklich. Also ich würde sagen, es ging tatsächlich die ganze Zeit abwärts. Man könnte sogar sagen, es ging lange bevor ich irgendwie dieses Land betreten habe, irgendwie schon abwärts. Der Brexit war ja eine Antwort darauf, dass Großbritannien schon eine sehr, sehr lange Phase des Declines, des Niedergangs hinter sich hat.
Genau, also wir haben ja als die letzten großen Ausprägungen von diesem Niedergang hier mitbekommen, Boris Johnson als Premier natürlich und wie du schreibst, den regierenden Salatkopf Liz Truss. Ich würde sagen, wir müssen mal schnell alle abholen, die da leichte Übersicht verloren haben. Also nach Cameron kam die Dancing Queen, Theresa May. die den Brexit nicht eingetütet bekommen hat, kann man sagen, ne?
Das kann man gut sagen, ja, wobei man im Nachhinein ja immer schlauer ist. Also als May dran war, hat man ja immer gedacht, das ist eine Katastrophe. Gemessen daran, was folgte, muss man sagen, war das eigentlich noch irgendwie the good old times. Das muss man ja auch nochmal den Leuten klar machen. Irgendwie, es waren 52-48% Entscheid für den Brexit. Und May hat zumindest versucht, irgendwie so einen Brexit irgendwie einzutüten, der beide Seiten irgendwie zumindest irgendwie in Rechnung trägt. Und das ist ja aber halt von diesen ganzen Brexiteers und Right-Wing-Idioten in der eigenen Partei um die Ohren gehauen worden. Und dann wurde sie halt irgendwie vom Hof gejagt.
Genau, und der Chef dieser Gruppe war ja Boris Johnson und deswegen musste er es dann machen. Das war dann auch mit vielen Lügen und hin und her verbunden. Und er ist dann aber über diese Pandemie-Affäre gestolpert und zurückgetreten. Und die ominöse Liz Truss, das war eine Marktradikale, die dann Entscheidungen getroffen hat, die Großbritannien offenbar an den Rand der Pleite geführt haben. Das war also eine sehr kurze Episode und nun eben Rishi Sunak. Hat er eigentlich das Land oder die Partei irgendwie stabilisieren können? Oder ist er jetzt auch nur noch so eine Episode, die quasi jetzt an den Punkt geführt hat, an dem wir jetzt stehen, nämlich es kommen Neuwahlen und es muss irgendwie alles auf Null gesetzt werden?
Nee, also von Stabilität kann gar keine Rede sein. Also das Lustige ist ja, als Sunak angetreten ist, war er deutlich populärer als seine Partei. Und die Hoffnung, die zumindest er und sein kleiner Zirkel hatten, war, dass er die Partei nach oben zieht. Und das Gegenteil ist aber der Fall gewesen. Die Partei hat ihn nach unten gezogen. Mhm. Ich glaube, seit weit über einem Jahr liegt die Labour-Opposition eben 20% Punkte irgendwie in den Umfragen vorne. Das ist wie festzementiert. Er kann machen, was er will. Da ist nicht mehr wirklich viel zu machen nach 14 Jahren Dauerregierung unter den Tories.
Hat er denn versucht, irgendwie eine Duftmarke zu setzen, irgendein Profil zu gewinnen? Was ist denn das, wofür er steht?
Na, ich weiß nicht, ob er das selbst weiß, wofür er steht. Also er hat natürlich es versucht, hat er gesagt, irgendwie seine Regierung werde auf allen Ebenen für Seriosität, Verantwortbarkeit und so weiter stehen. Dann hat er erstmal ein paar Minister rausschmeißen müssen, die alle nicht für Seriosität und Verantwortlichkeit standen. Er hat versprochen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, die unglaubliche Inflation, die ja noch schlimmer war als in Deutschland, irgendwie zu drücken. Das zumindest hat er geschafft, aber ich denke, seine Flaggschiff-Politik war halt eben diese unsägliche Ruanda-Politik. Es ist halt so, dass er faktisch unter dem Druck der Rechten in der eigenen Partei und der rechten Reform-UK-Partei, die es ja auch noch gibt unter Nigel Farage, dass er im Prinzip das Asylrecht abgeschafft hat und mit Ruanda einen sehr schäbigen und menschenverachtenden Deal eben eingetütet hat. Und ich denke, das führt uns auch schon zu der Frage, wieso er jetzt Neuwahlen ausgerufen hat, weil er jetzt da kürzlich dieses Gesetz durchgekriegt hat. Und es ist aber wahrscheinlich irgendwie so weit, wie es gehen wird. Also ich habe doch erhebliche Zweifel, dass, wie versprochen, tägliche Linienflüge nach Ruanda mit irgendwelchen unerwünschten Personen an Bord geben wird. Das wird es nicht geben. Aber das ist halt das große Versprechen, das er gemacht hat und das er aus seiner Sicht zumindest auch gehalten hat.
Das heißt, er hat den Zeitpunkt, das kam mir einigermaßen überraschend, dass es so früh Neuwahlen gibt. Er hätte also sozusagen Zeit gehabt, die nächste Wahl anzusetzen bis Ende Januar nächsten Jahres. Stattdessen tritt er vor die Kameras in strömenden Regen, bis er innerhalb von Minuten klatschnass ist und kündigt an, am 4. Juli soll gewählt werden. Da würdest du sagen, er hat sozusagen den einen Erfolg, den er jetzt hingekriegt hat, vielleicht genutzt, wäre eine Lesart, um aus dem Moment der Stärke heraus nochmal zur Wahl anzutreten?
Naja, ich glaube, es ist wirklich ein klassischer Fall von Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Ich denke, da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle. Da spielt das Wetter eine Rolle. Ne? Also es ist halt einfach irgendwie, letztlich war immer die Rede von Oktober, November, das ist halt einfach Schmuddelwetter. Da sind die Leute dann noch ein bisschen schlechter gelaunt als ohnehin schon. Dann haben wir die EM. Da gibt es eine gewisse Hoffnung, dass die wieder ein gutes Turnier spielen und die Leute einfach verzückt sind. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass das zum gewünschten Ergebnis führt. Also ich glaube, dass die Konservativen richtig gehen brutal abgestraft werden im Juli. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung.
Genau, ein politisches Wunder, habe ich gehört, wäre das, wenn er sich im Amt retten könnte. Das heißt, Labour ist so stark wie eigentlich seit 20 Jahren nicht, muss man dann im Prinzip sagen. Wie kommt das eigentlich? Weil die waren ja auch schwer im Faschismus eigentlich.
Ja, wobei ich würde das tatsächlich nicht unterschreiben. Ich würde nicht sagen, Labour ist so stark, sondern die Strategie von Keir Starmer, dem Labour-Chef, seit er drangekommen ist, ist eigentlich die, auf Eigentore, um im Bild zu bleiben, von den Tories zu warten. Und die ihm halt einfach seit Menschengedenken den Gefallen, sozusagen einen Ball nach dem anderen ins eigene Tor zu befördern. Also Starmer ist meiner Ansicht nach eine mindestens mal erratische, ich würde auch sagen, wirklich enttäuschende und schwache Figur. Aber die Tories haben einfach dermaßen nachhaltig abgewirtschaftet, dass du im Prinzip, du hättest bei Labour einen Besen aufstellen können und der würde 15 Prozentpunkte vor den Tories liegen. Also kein Mensch will und braucht mehr die Tories. Deswegen wird Labour diese Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit eben hoch gewinnen.
Ja, dann sagt man, wozu dem Spitzenkandidaten zum Labour-Chef, der dann ja demnächst wahrscheinlich Premier wird, was muss man über den wissen?
Naja, das ist eine, wie gesagt, eine erratische Figur aus meiner Sicht. Er ist Menschenrechtsanwalt, er ist eigentlich eher Technokrat als Politiker. Also ich habe ihn mal persönlich kennengelernt, also er hat praktisch kein Charisma, er hat keinerlei politischen Killerinstinkt.
Ja, wäre was für Deutschland vielleicht.
Ne? Ja.
Würde einen guten deutschen Kanzler abgeben. Ja. Ja,
wahrscheinlich, genau. Also ich meine, das, was man sagen muss, was sehr gut ist im Hinblick auf die politische Großwetterlage, ist definitiv das Gegenteil eines Populisten. Also dahingehend irgendwie Scholz extrem ähnlich. Und er ist eigentlich auch, also wenn man seine Biografie sich anschaut, er kommt aus der Arbeiterklasse, er ist eigentlich ein klassischer Labour-Kandidat. Das Problem ist, dass er angetreten ist, nachdem Jeremy Corbyn ja abgewählt worden war, mit dezidiert linken Versprechungen, Renationalisierung, Umverteilung von Vermögen, Reiche zur Kasse bitten, Klimapolitik und so weiter und so fort. Und er hat im Prinzip im Laufe dieser Jahre, in der er jetzt an der Labour-Spitze steht, mehr oder weniger jedes einzelne dieser Versprechen kassiert und hat seine Partei massiv nach rechts gerückt. Von daher, also wenn man sich den Zustand des Landes anguckt, das ja wirklich auf den Knien liegt in ganz vieler Hinsicht, ist von Labour und unter Starmer wirklich nicht viel zu erwarten. Und es wäre schon eine große Überraschung, wenn er dann plötzlich in Downing Street säße und dann wieder ein radikales Programm auspacken würde.
Aber es ist auch nicht so nach dem amerikanischen Vorbild, dass dann irgendwie dann doch Donald Trump dort zurückkommt. Boris Johnson hat sich ja immerhin verabschiedet mit Hasta la Vista, Baby. Also ist das nochmal zu befürchten, dass der ein Comeback hinlegt?
Naja, also jetzt für den Juli sicherlich nicht, aber irgendwie, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen und es gibt viele, die sagen, irgendwie, sie halten es für gut möglich, dass Keir Starmer in 5 Jahren der meistgehasste Mann in Großbritannien ist. Der Hintergrund des Ganzen ist, allen ist klar, es braucht einen radikalen Wandel, es braucht radikale Schritte, um dieses Land wieder auf Vordermann zu bringen. Niemand glaubt, Starmer ist der Mensch, der das machen wird. Und die ganz, ganz große Frage, die sich dann stellt, ist natürlich, was passiert dann? Also die Leute haben 14 Jahre Tories gewählt, sie haben sich den Brexit einreden lassen, immer mit der nachvollziehbaren Begründung, uns geht's schlecht und wir wollen, dass es uns besser geht. Dann wählen sie jetzt nach 14 Jahren Tories mal wieder Labour ins Amt. Labour macht im Prinzip die Fortsetzung des Status quo. Und dann ist eben die ganz, ganz große Frage, was passiert? Und viele sind der Ansicht, ich teile die, dass es dann eben erst recht, und wir haben ja diese Ansätze schon, dass wir hier auch irgendwie Full Populism gehen. Also dass es dann hier auch mit Nigel Farage, der sich ja auf der radikal-rechten Seite warm läuft, dass es mit dem vielleicht dann am Ende irgendwie eine Trumpsche Anwandlung gibt und dann am Ende so eine Irrsinnspartei wie Reform UK nach oben gespült wird. Man weiß es nicht, aber ich halte es für ein sehr, sehr gutes, denkbares Szenario.
Das klingt so, als ob sich Großbritannien treu bleibt bei dem Motto weiter, es geht abwärts. Und das muss aber jetzt der Spiegel alles ohne Jörg Schindler aushalten, weil für Jörg heißt es jetzt ab in den Süden. Wir wünschen dabei viel Spaß und erlebt mal was ohne Regen.
Danke dir sehr.
Das riecht nach Ärger.
Und wir wollen reden über das Ergebnis der Europawahl in Frankreich, wo es zu einer ziemlichen Überraschung in der Innenpolitik geführt hat. Emmanuel Macron, der Präsident, hat beschlossen, nach der deutlichen Wahlniederlage seines Bündnisses das Parlament, die Nationalversammlung aufzulösen. Und genauso wie die Briten steuern die Franzosen damit auf Neuwahlen zu, mit denen die allerwenigsten gerechnet haben. Und um uns das zu erklären, diesen Schritt und wie es da jetzt weitergeht, bin ich verbunden mit einer Frau, die schon seit 2009 in Paris lebt und dort die französische Innenpolitik beobachtet. Sie kennt sich also sehr gut aus und schreibt für ein Dutzend Regionalzeitungen, unter anderem für unser Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass sie jetzt da ist. Herzlich willkommen, Birgit Holzer.
Ja, hallo, danke schön. Bonjour.
Birgit, die Deutung ging ja auseinander, was diese Entscheidung von Macron am Wahlabend angeht. Also einige sprachen irgendwie von Überraschungsangriff, Geniestreich, aber dann auch sehr schnell von eine Wahnsinnstat. Jetzt sind wir, 10 Tage sind vergangen seitdem. Wie blickst du heute drauf? Geniestreich oder Wahnsinn?
Also ich glaube, um die Frage beantworten zu können, müssen wir den 30. Juni und wahrscheinlich auch den 7. Juli abwarten, also wirklich die Wahltage. Es sieht im Moment nicht nach einem Geniestreich aus. Also das Kalkül dahinter war, Emmanuel Macron hat nicht gedacht, dass sich die Linke verbünden könnte. Und nach dem Wahlsystem dieser Parlamentswahlen ist es so, dass es 2 Durchgänge gibt, weil wenige Kandidaten es beim ersten Durchgang schaffen, mehr als 50% der Stimmen zu bekommen. Und im zweiten Durchgang gibt es dann meistens zwei, manchmal drei Parteien gegeneinander. Und Macrons Kalkül war, in vielen Bezirken gegen die Rechtsextremen anzutreten, also den Rassemblement National. Und dann wäre die Linke gezwungen gewesen, für den Macron-Kandidaten zu stimmen. Jetzt ist alles anders. Die Linken haben sich verbündet, werden wir vielleicht auch gerade noch mal gleich noch mal drüber sprechen. Mm-hmm. Aber Macron ist in der Defensive. Seine Partei wird allen Umfragen zufolge ziemlich Einbußen haben. Sie hat ja jetzt schon keine absolute Mehrheit mehr in der Nationalversammlung. Und deshalb sieht es danach aus, dass dieser Überraschungscoup nach hinten losgeht.
Und kann man sagen, dass er das ohne Not gemacht hat? Weil er hat natürlich bei der Europawahl ziemlich einen auf den Deckel bekommen, aber gibt ja auch so unter Spitzenpolitikern so eine Haltung, dann erst recht, ja, jetzt ziehe ich das durch und jetzt bloß nicht irgendwie Nerven zeigen, Nerven verlieren.
Also Macrons Argument war, ich kann nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts gewesen. Meine Niederlage ist zu groß und der Rassemblement National ist so hoch. Das ist ein klares Signal des Volkes. Kann man gut finden, aber es ist eben extrem riskant, weil Frankreich möglicherweise in eine totale Blockadesituation steuert. Schon jetzt war es relativ kompliziert. In seiner zweiten Amtszeit hat Macron eben keine absolute Mehrheit mehr. Und weil er es nicht geschafft hat, auch Kompromisse zu bilden, Koalitionen einzugehen mit den anderen Oppositionsparteien, war jedes Gesetzesprojekt ein ziemliches Tauziehen. Und er wollte wohl einfach für klare Verhältnisse sorgen. Risiko jetzt, die Verhältnisse werden noch unklarer oder sogar Rassemblement National erhält eine absolute Mehrheit. Also dass sie am meisten Sitze bekommen, sagen alle Umfragen. Es könnte sogar zu einer absoluten Mehrheit reichen. Und dann müsste Macron mit einer rechtsextremen Regierung zusammenarbeiten.
Es ist ja in Frankreich durchaus üblich oder immer wieder vorgekommen, sagen wir mal, dass der Präsident keine Mehrheit in der Nationalversammlung hat. Diese Phasen, da gibt es ja sogar ein Wort für
Cohabitation.
Cohabitation.
Genau. Cohabiter, das heißt quasi zusammenwohnen irgendwie zusammen klarkommen, ohne dass man sich liebt.
Das heißt, die Französische Republik ist darauf ja eigentlich trainiert. Ist das in den letzten Jahren denn durch die zunehmende Polarisierung schwieriger oder schlimmer geworden?
Auf jeden Fall. Also Frankreich ist trainiert. Es gab aber schon seit den Anfang 2000er Jahren keine Kohabitation mehr. Damals die letzte, das war übrigens ein ähnlicher Fall, Jacques Chirac ließ 1997 die Nationalversammlung auflösen, weil er dachte, er bekommt dann noch eine größere Mehrheit, ging total nach hinten los. Die Sozialisten kamen an die Macht und Chirac musste quasi kohabitieren, also zusammenarbeiten mit dem gegnerischen Lager. Aber es handelte sich halt trotzdem noch um Konservative, Sozialisten, also irgendwo so eine Mitte. Man konnte so eine Mitte-Politik machen. Heute ist alles wirklich deutlich polarisierter. Also ich sehe nicht wirklich, wie ein Macron, der aus den Rechtsextremen immer seinen Hauptgegner gemacht hat, jetzt mit ihnen zusammenarbeiten will, außer vielleicht er möchte ihn entzaubern.
Jetzt lass uns über den früheren Front National und den heutigen Rassemblement National und Marine Le Pen reden. Und da bin ich ja eigentlich auch schon beim Thema. Man hat irgendwie aus Deutschland, wenn man drauf guckt, den Eindruck, sie versucht sich ja mit allen Mitteln bürgerlicher anzustreichen und der Radikalität abzuschwören. Ist das aus deiner Sicht so ein Schafspelz, den sich der Wolf oder die Wölfin da überzieht, oder ist sie wirklich milder geworden in ihrer Politik?
Also im Vergleich zu ihrem Vater ist sie insofern milder, dass ich zum Beispiel glaube, sie ist keine Antisemitin. Aber insgesamt ist es, denke ich, so, dass das Programm dasselbe ist. Also eine der großen Säulen des Programms des Rassemblement National ist die sogenannte nationale Priorität, wäre nicht vereinbar mit der aktuellen französischen Verfassung. Das heißt, alle Nicht-Franzosen, selbst jene, die hier arbeiten, Steuern zahlen, Abgaben leisten, bekommen nicht dieselben Leistungen des Staates wie alle Franzosen. Das ist eine der Säulen, über die man übrigens im Wahlkampf sehr wenig spricht, aber die ganz klar diskriminiert. Und das ist eine ganz historische Forderung dieser Partei. Anderer Punkt vielleicht noch ist die Haltung zur EU. Der frühere Front National wollte aus der EU austreten, wollte den Euro nicht mehr. Man weiß heute, dass das nicht mehrheitsfähig ist. Die Leute, die Franzosen, wollen nicht aus der EU raus. Das ist inzwischen eigentlich Konsens. Konsens, aber man möchte sie im Grunde von innen aushöhlen. Man möchte nicht mehr mit anderen Ländern zusammenarbeiten, auch nicht mit Deutschland. Beispielsweise laufen Rüstungsprogramme gemeinsame, die will man sofort beenden. Man will aus dem europäischen Elektrizitätsmarkt austreten. Mhm. Also man möchte eigentlich den Regeln nicht mehr folgen. Das heißt, de facto wäre es mehr oder weniger Austritt, auch wenn man das so laut nicht sagt. Das heißt, im Grunde bleiben die wichtigen Punkte dieselben, nur werden sie halt anders verpackt.
Für die Linke scheint das gerade ein Konjunkturprogramm zu sein. Also die französische Linke, die sich schon, ich weiß nicht wie oft, gespalten hat, formiert sich da wieder neu. Ist das so der Hoffnungsschimmer, den die Franzosen da jetzt haben, oder ist das eher das, was die ganze Sache noch mehr verkompliziert?
Also es ist eine Verzweiflungstat, aber man muss der Linken schon zugute halten, sie haben das innerhalb von wenigen Tagen geschafft, irgendwie ein Bild der Einheit zu geben. Hm. Sie haben das 2022 auch schon mal geschafft, da hat sich die Linke auch vor den Parlamentswahlen verbündet und dadurch relativ viele Sitze im Parlament erhalten. Aber inhaltlich sind sich diese Parteien überhaupt nicht einig, hm. ob zur EU, ob zur Haltung zur Ukraine, zu Russland, zum Krieg in Nahost, aber auch innenpolitische Themen, Nuklearenergie. Also da gibt es wenige Punkte, wo man sich wirklich einig ist, abgesehen von wirtschaftlichen Vorschlägen, die aber nicht wirklich finanziert erscheinen. Also das ist ein wahnsinnig teures Programm. Die haben ein gemeinsames Programm vorgeschlagen. Erhöhung des Mindestlohns, Rückkehr zur Rente mit 60. Aber Frankreich ist in einer sehr komplizierten Haushaltslage. Und man sieht im Moment nicht, wie das möglich wäre.
Das ist ja auch ein Grund dafür, warum die französische Wirtschaft jetzt zittert. Droht da die nächste Wirtschaftskrise oder Eurokrise in Frankreich, wenn bei diesen Wahlen die Ränder deutlich gestärkt herauskommen?
Es ist auf jeden Fall eine Gefahr. Also schon bevor Emmanuel Macron diese Neuwahlen angekündigt hat, war Frankreich wirklich in einer komplizierten Lage. Es hat einfach viel zu viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren. Tatsächlich sind die Märkte extrem nervös, eben weil entweder Unstabilität droht oder sogar eine Blockade oder sogar eine Partei an der Macht, deren Programm ebenfalls, also ich spreche jetzt von den Rechtsextremen, überhaupt nicht finanziert ist. Also Emmanuel Macron selbst spricht von 100 Milliarden Euro, die dieses Programm kosten würde, eben auch mit Rücknahme der Rentenreform unter anderem, mehr Bezahlung für verschiedene Berufsgruppen. Das alles erscheint nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist eben eine große Unsicherheit da, ob Emmanuel Macron seinen Reformkurs so weiterführen kann, der ja jetzt erstmal für die Wirtschaft gut war. Also Frankreich ist ja die letzten Jahre, abgesehen von dem großen Schuldenberg, ganz gut durch diese schwierige Zeit gekommen. Die französische Wirtschaft ist immerhin immer noch leicht gewachsen. Und es ist auch dank Macrons Kurs, den er seit 7 Jahren fährt, sollte der jetzt brutal gestoppt werden, reagieren natürlich die Märkte und wird es auch, was die französischen Zinsen angeht, auf jeden Fall komplizierter werden.
Letzte Frage, was würdest du sagen, steht jetzt schlimmstenfalls auf dem Spiel? Also geht es wirklich um die Zukunft Europas bei dieser Wahl oder wird die erst entschieden, wenn die nächste Präsidentschaftswahl ansteht?
Es kann eine Vorentscheidung sein. Also wenn der Rassemblement National absolute Mehrheit erhält, bekommt er ein Mitspracherecht. Emmanuel Macron ist Präsident, er hat in der Außenpolitik immer noch die Oberhand, also er entscheidet. Das heißt, es wird sich nicht sofort was ändern, aber er wäre stark geschwächt von einer Regierung, die dort trotzdem auch bestimmte Entscheidungen, auch Budgetentscheidungen absegnen muss. Und es wäre die Frage, ob es nicht sogar zu Neuwahlen, also auch neuen Präsidentschaftswahlen kommen würde. Und wenn dann immer noch der Rassemblement National, Marine Le Pen in dem Fall, so hoch wäre, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest gegeben, dass sie gewählt wird. Und das wäre ein Riesenproblem für Europa.
Und mit diesen leider nicht ganz so optimistischen Ausblicken, aber was sollen wir machen? Wir können die Realität ja nicht malen, wir können sie nur beschreiben, wie sie ist. Bedanken wir uns ganz herzlich bei Birgit Holzer, unserer Frau in Paris, für die Einschätzung und dafür, dass sie sich die Zeit genommen hat, in diesen turbulenten Tagen hier uns einen Blick in die Lage zu geben. Ganz lieben Dank, Birgit, und alles Gute.
Sehr gerne, dankeschön.
Das letzte Wort.
Wir hoffen, dass es jetzt alles etwas klarer ist, was da in Berlin, in London und in Paris los ist und wie es weitergehen wird. Und nächste Woche kommen dann Brüssel und Washington. Mal sehen. Aber es ist nächste Woche ist ja auch die letzte Bundestagswoche vor der Sommerpause, muss man auch sagen. Das lohnt sich dann sicherlich auch nochmal zu gucken, wie jetzt eigentlich die Ampel in ihren letzten Sommer geht, mutmaßlich, jedenfalls den letzten vor der Wahl. Und ja, sagen wir so, ein paar Bundesländer haben jetzt schon Ferien.
Mhm. Und sobald die Ferien beginnen, muss man sagen, da haben die Leute, haben Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer da draußen, jetzt mal endlich Zeit, so richtig schön Fußball zu gucken?
Nee, du solltest sagen Podcast hören.
Ach so.
Gucken doch von selbst Fußball.
Genau. Hören Sie politische Podcasts, zum Beispiel Ihren Lieblingspodcast. Wenn das noch nicht ist, wird das bald. Geier und Niesmann. Wir beiden Hübschen sind jedenfalls nächste Woche nochmal für Sie da mit den krummsten Flanken und den schönsten Eigentoren der Bundespolitik.
Und für diese Woche sagen wir Danke an Birgit Holzer in Paris, Jörg Schindler in London, an unseren Producer Jan-Bastian Buck und natürlich an Sie da draußen fürs Zuhören.
Geben Sie uns ein Like, empfehlen Sie uns weiter, lassen Sie uns ein Abo da. Wir sagen Tschüss und bis nächste Woche.
Und das letzte Wort hat jetzt Friedrich Merz, der, wenn ich das richtig verstanden habe, einen gemeinsamen Technologie-Podcast mit Robert Habeck angekündigt hat.
Der Robert Habeck ist Philosoph. Ich bin Jurist. Und uns beide eint eines. Wir haben von Technologie keine Ahnung. Er nicht, ich nicht, Jens nicht, Jan nicht, wir nicht.